Mein lieber Freund Jupp, kennst du die Situation im Alltag? Der Schlaf war gering, das Kind schreit, die Frau hat was weiß ich was, der Wahnsinn ist da, der Kindergarten, die Erkältungen, was es da alles gibt, Scharlach etc. Ich kann dir Krankheiten sagen, von denen hast du nie was gehört. Regelmäßiges Essen, gesundes Essen, Job etc., dann noch Training, wenig Sonnenlicht, schlechtes Wetter. Kennst du diese Situation?
Nee, kenne ich nicht.
Siehst du, deswegen kennst du auch die Probleme nicht, die viele Leute haben, ist in einem Alltag, der sowieso schon hektisch, stressig, und das sind ja nur ein paar Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, die man haben kann, darin noch eine perfekte, gesunde, optimierte Ernährung reinzupacken.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar
AG1.
Davon willst du mir wahrscheinlich erzählen.
Vollkommen richtig, weil wenn genau das Leben dich einholt, der Alltagsstress, der tägliche Wahnsinn, der einen umgibt,
der ist nicht vorhersehbar, aber deine Routine, die hält dich on track, mein Freund.
Das ist es, und da sind wir dabei, weil morgens auf nüchtern Magen eben ein bisschen kaltes Wasser in den Shaker, ein Löffel Pulver rein, ein bisschen schütteln, zack, getrunken und gut ist es. Du hast damit, das muss man fairerweise sagen, keine gesunde Ernährung ersetzt, aber du hast einen Teil dazu beigetragen, dass dieser, ich nenne es jetzt mal der normale tägliche Wahnsinn, dass der zumindest abgefedert wird.
Und wenn du morgens direkt deinem Körper Sonnenlicht aussetzt, steigt dein Serotoninspiegel.
Was ist Sonnenlicht? Guck doch mal raus.
Was dich den ganzen Tag wacher sein lässt. Also in Verbindung morgens, wie du sagst, deine Routine, AG1 in den Shaker, kurz geschüttelt, ab ins Glas getrunken und ab nach draußen und Bewegung. Fizi, auch du, der keinen Hund hat, raus morgens, Bewegung. Aber du pendelst ja fairerweise. Da muss man sagen, du machst ja schon den richtigen Move.
Aber weißt du, was mir fehlt? Die Sonne. Hast du sie dieses Jahr außer bei uns im Urlaub
Moment,
gesehen?
Im Moment leider ist das Wetter auch unberechenbar.
Wäre das toll, wenn wir was dafür hätten?
Hast du was dafür?
Du hast was dafür.
Ich habe das Paket, was wir für euch, also euch Hörer, zusammengeschnürt haben. Und zwar, wir haben einen Monats Vorrat AG1.
Sehr
wir
wohl.
Haben 5 Travel Packs.
Mhm.
Wir haben Vitamin D3 und K2. Und zwar einen ganzen Jahresvorrat.
Das ist vollkommen
plus
richtig.
Plus den Shaker mit dem abgedateten VA, sprich Edelstahldeckel.
Das ist
richtig. Dabei auf www.athleticgreens.com/Vatasia. So, und bevor wir jetzt gleich zum Jedermann-Podcast kommen, Fizi, was sind denn deine persönlichen Erfahrungen? Warum nimmst du es? Das würde mich jetzt mal interessieren an dieser Stelle.
Ja, habe ich doch gerade gesagt, der ganz normale Wahnsinn. Bei mir ist eine gute Ernährung aber so weit von weit weg. Ich könnte die Ausreden wie Familie und so weiter aufzählen. Manchmal ist es aber auch die eigene Organisation, und da ist es ein Bestandteil, der mich quasi morgens durch meine mittlerweile Routine daran erinnert, ich starte perfekt in den Tag. Wenn ich danach das nicht ganz so gut eingehalten bekomme mit der guten Ernährung, nicht sei es drum, das ist falsch, aber es wird, wie gesagt, ne, wie ich sagte, abgefedert, es hilft. Aber es motiviert mich parallel, wenn ich schon gut damit starte, auch weiter gut durchzuziehen.
Wie lange hast du gebraucht, bis du die Routine drin hast?
Das ging relativ schnell, muss ich gestehen. Wo ich mich ohne Spaß letzte Woche dran erinnert selber erwischt bei habe, ist, dass es mir, es hört sich blöd an, mittlerweile sehr gut schmeckt. Weil man muss fairerweise sagen, am Anfang, der Geschmack ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Viele sagen manchmal, nicht jeder meint Sache. Ich habe mittlerweile, Thema dran gewöhnen, mir schmeckt der richtig gut mittlerweile.
Geschmackssache ist mit allem. Du magst zum Beispiel keine Oliven, glaube ich.
Doch.
Auch.
Total.
Meine Frau nicht, aber wie du
deswegen
sagst.
Deswegen mag ich sie auch.
Ich tue ja immer noch einen kleinen Spritzer Zitrone rein.
Nee, das nicht.
Finde ich gut.
Muss
aber
ich mal probieren.
Da ist ja jeder Jack anders. Aber ja, ich, bei mir ist es halt immer noch das Mittagstief, was ich seitdem echt nicht mehr habe. Ne? Natürlich bringt es nichts, wenn ich mich bis 4 Uhr in der Disco aufhalte.
Richtig,
klar,
und noch
ist klar.
Pommes isst.
Richtiger Schlaf, gesunde Ernährung, das gehört natürlich auch alles dazu, Bewegung. Aber, wie du schon gesagt hast, es unterstützt bei allem.
Ja.
Und da packt AG1 an und da könnt ihr jetzt sorgenfrei, risikofrei bestellen, frei Haus auf www.athleticgreens.com/vatasia bekommt ihr unser Starterpaket
und das
nach
könnt
Hause
ihr
geschickt.
90 Tage lang testen, weil so lange gibt es eine Geld-Zurück-Garantie.
Und genau, und wenn ihr nicht zufrieden seid,
zurück.
Risikolos oder auch das Abo einfach mal pausieren, was ich persönlich nicht raten würde, weil man soll natürlich in der Routine bleiben.
Selbstverständlich.
Aber man weiß ja nie, wenn du mal aus welchem Grund auch immer pausieren willst, ist auch das kein Problem. Also probiert's aus, www.athleticgreens.com/vatasia und jetzt geht's aber los.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
So doof an, du Spacko.
So, und damit herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von dem Jedermann-Podcast. Und damit grüße ich gegenüber, der gerade einen großen Schluck von unserem Herrenhäuser Lütjelagen trinkt.
Schmeckte gut.
Ja, zum Glück haben wir jetzt nur das Bier geöffnet, was wir geschickt bekommen haben von dem Kollegen aus Mallorca, war das aus dem Hotel. Grüße gehen raus. Mhm. Den Korn haben wir aber noch drin gelassen.
Ja, das wäre auf Mittwochabend dann doch ein bisschen viel.
Ja, und damit begrüße ich dich recht herzlich. Eigentlich würde ich jetzt schon gratulieren, aber das machen wir dann in der Sonderfolge. Da werden nochmal alle Rennen, Spektakel, Tränen, Lachen, Feiern, Weinen, Taktik,
Schmerzen.
Alles werden wir behandeln.
Man darf vorwegnehmen, wir beide sind jetzt echte Flandriens.
Ja, wir werden über Flandern berichten.
Mhm.
Wir werden über Göttingen berichten. Mhm. Wir werden über Frankfurt berichten.
Über Frankfurt berichtet werden haben. Plusquamperfekt Futur 2.
Absolut richtig. Aber
Paris-Roubaix
auch noch. Plus Dienstagshunni.
Dienstagshunni, Ahrweiler.
Und es wird so viel sein, dass, haltet euch fest, in einer Woche eine Sonderfolge rauskommen wird.
Ja.
Das heißt, wir müssen eine Zwischenfolge einstreuen, weil es sonst nicht mehr handelbar ist.
Die Saison ist im vollen Gange.
Vollgepackt bis oben hin.
Also ich würde mal sagen, es sind, ein Event jagt dem nächsten.
Hinterher.
Das ist kaum vorstellbar. Es macht auch richtig. Wir sind soweit.
Apropos Events, aber dafür will ich dich natürlich trotzdem begrüßen. Vor mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, sitzt der fast Göttingen-Gewinner. Eigentlich ist er der Gewinner von Göttingen.
Der Herzen.
Nicht auf dem Papier, aber der Herzen, wie
der
du
Herzen
sagst.
Der Herzen, definitiv.
Daniel Fietz, herzlich willkommen.
Ja, was habe ich denn bei... Also bei dir ist der...
Versager.
Nein, ach Quatsch. So will ich das gar nicht sagen. Auf Göttingen will ich mich gar nicht beziehen.
Nee, bei Ausreden habe ich nicht versagt.
Das stimmt. Was du auf einmal für Schmerzen am Tag vorher hattest, ist unvorstellbar.
Ach,
aber
das Essen. Sushi. Das
und der Lachs wäre schuld. Wenn der Lachs
der
schuld ist.
Der Lachs.
Nee, ich würde eher sagen, der Mann, der am besten vorbereitet, sich Flandern gibt und sagt, der ganze moderne Quatsch ist mir egal. Der mit 23 Millimetern Flandern fährt.
25 war, ja.
Vorne.
Stimmt, hinten
Mischbereifung.
23. Oh Gott, ey. Ja, aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass ich dich begrüßt habe. Weil,
stimmt.
Ne, ich wollte das nur noch mal unterstreichen.
Das war das letzte Mal für diese Folge heute.
Wird später noch mal wichtig. Und ich
glaube,
du hörst dir ja auch gerne die Folgen nachher nochmal an.
Auf gar keinen Fall.
Ich glaube, diese Folge wirst du dir nicht anhören. Aber bevor wir zu unserer eigentlichen Folge, unserer Aufnahme kommen, die wir noch auf der Insel gemacht haben.
Sibylle, es tut mir leid.
Ganz kurz, bevor wir zur Sibylle kommen.
Ich habe den Übergang von Mallorca und zwar vom schönsten Vatasia-Camp-Teilnehmer, vom schönsten, nämlich dem Jonas. Der Mann, der alles kann, außer Standardtänze, und die kann er nicht so gut.
Ich wollte gerade sagen, kann er auch, aber nicht so gut.
Und er wiederum fährt für den Dormagener Radverein, der richtig heißt...
RSC Nievenheim.
Genau, bei Dormagen.
Richtig.
Und Das ist aber eher Zufall jetzt, weil wir haben ja schon eine zweijährige Freundschaft.
Mit Jonas
auch, nein, mit dem Reinhold, glaube ich.
Absolut, und ja, wir sind schon länger in Kontakt und wir haben von Ihnen eine Nachricht bekommen und wollen die brandaktuell vorlesen, weil das Rennen letztes Jahr, ich weiß noch, es war so heiß, ich komme ja echt nicht mit Hitze klar.
Stimmt, wir sprachen.
Und ich bin eingegangen da. Ich glaube, es lag natürlich, jede Ausrede zählt, ein bisschen an der Form. Aber ich vertrage Hitze.
Gestern abends hattest du noch Kamillentee und war der Bauch war nicht so gut. Ja.
Naja, auf jeden Fall haben sie mir jetzt den Gefallen getan und haben das Rennen aus dem Hochsommer in den Frühling gepackt. Also, jetzt Ohrenspitzen. Es ist soweit, die vierte Auflage des Dormagener Radrennen steht wieder in den Startlöchern. Der RSC Nievenheim wird am 14.05., also in 2 Wochen.
Im Kalender anstreichen, ganz wichtig.
Von 10 bis 17 Uhr einmal ein etwas anderes Format ausprobieren und die Dormagener Innenstadt an einem Sonntag zu beleben. Also da geht es im Zentrum dann zur Sache. Also ist der Trend, den ja auch hier der Kollege aus dem Osten.
Aus Leipzig, hätte ich fast gesagt, ja.
Genau. Mit, wie heißen die, Crit? Revolution Crit. Macht das, was er schon angestoßen hat, die Rennen wieder mehr
aus dem Industriegebiet in die Stadt zu bringen.
Genau, das wird jetzt hier auch versucht. Und zwar in enger Abstimmung mit der Stadt Dormagen wurde dieser neue Termin geplant, um sich bewusst für ein Wochenende im Frühjahr anstatt im Spätsommer zu entscheiden. Die Fahrstrecke beläuft sich wie im vergangenen Jahr über die Römerstraße vom Steinstraße lang oder Nettergasse zurück zur Römerstraße, wo sich der Start- und Zielbereich befindet. So.
Wie lang war die Runde? Erinnerst du dich noch?
Ich glaube, länger als 1 Kilometer.
Okay.
Zu lang für mich.
Bist du eher auf die Kurz? Für mich ist ja umso länger, desto besser, weil weniger Kurven.
Ja, da war damals, anscheinend haben sie auch was geändert, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder haben sie, nee. Muss man checken. Wer nachgucken will, kann ich jetzt schon mal sagen, auf rsc-nievenheim.de oder auf www.das-dormagener-radrennen.de sind alle weiteren Infos zu finden. Aber die wichtigsten Infos habe ich noch, die kommen nämlich jetzt. Und zwar, der Helmut-Schmidt-Platz wird dieses Jahr noch voller und so werden neben Kuchen, Kaffee und Grill auch ein Krebsstand des Zirkus Traber, ein Foodtruck sowie, Achtung, jetzt bitte zuhören, ein Wein- und Sektbar geben.
Der Jonas trinkt auch gern Wein.
Das ist so ein klassischer Weintrinker, ne?
Auf jeden Fall.
So, um den Getränkeausstand an der Eventfläche kümmert sich bla 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 bla. Alle Helfer, alle Ehrenamtlichen und so weiter. Natürlich gibt es auch Kinderrennen, Elite-Rennen,
Damen. Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja.
Das Dormagener, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, aber das Dormagener Radrennen um den Freddy Schmidtke Gedächtnispokal.
Habe ich noch nicht gesagt, weißt du doch, du hörst mir doch immer zu.
Auch das werden wir gleich des Öfteren hören,
dass du mir zuhörst.
Es lag am Wein.
Also nochmal zusammenfassend, in Dormagen geht die Post ab am 14.05.2023 von 10 bis 17 Uhr. Alle Infos auf www.rsc-nievenheim.de.
Und solltet ihr am 14. Mai aus irgendwelchen Gründen, kleiner Side-Info, es ist Muttertag, nicht können, könnt ihr eine Woche vorher, am 6. Mai, euch in die Ecke Dormagen, begeben.
Klingt verfahren. Besser.
Ja, da fährt man mal freiwillig hin, weil dort ist dann die RTF vom SC Nievenheim und da haben wir dieses Jahr 27 Kilometer, 52 Kilometer, 89 Kilometer, 116 Kilometer
und jetzt kommt deine Distanz?
156, nein, meine habe ich mal gemacht, nicht mehr.
Also, oder ihr könnt natürlich auch beides machen. Vorher
selbstverständlich.
Das Wochenende die RTF besuchen. RTF, davon leben ja Vereine, unterstützen. Du weißt es selber, ihr habt ja auch in Lohmar immer eine sehr erfolgreiche RTF. Wann ist die dieses Jahr?
Erstes Augustwochenende.
Gut, dass ich dich da erwischt habe. Ach, ich liebe es. Wird aber dementsprechend nochmal zeitnah.
Frühzeitig, ja, genau. Ich habe da ein Medium, da kann ich Werbung
jetzt
machen.
Jetzt ist Dormagen wichtig. Genau. Und wie du sagst, Woche vorher am 6. die RTF und dann am 14. das Rennen. Ja, Fizi, wir waren ja auf Mallorca, wie wir in der letzten Folge detailliert gehört haben. Mhm. Und wir haben ja mit Sibylle gesprochen. Sibylle hat uns erzählt, wie man auswandert, wie sie damals ausgewandert ist.
Ohne Vox?
Ohne die Unterstützung von Vox.
Wollte ich also, sagen, genau.
Wollte jetzt nicht sagen, dass Vox da irgendwie versucht, Leute
darzustellen,
fortzuführen.
Nein.
Das ist ein ähnliches, seriöses Format wie Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau. Nee, Sibylle hat es wirklich ganz aus eigener Kraft und
Unterstützung
normal.
Der Eltern, ne? Also
ja, und normaler Weg, so wie es halt jeder machen würde, ne? Oder, ja.
Ja. Also, das ist ja normal, also natürlich aber auch ein anderer Weg, den der Vox, ist das überhaupt Vox? Gut, ja doch, ist Vox, ne? Kandidat, Teilnehmer, Schauspieler, keine Ahnung, was das ist, nicht machen würde. Also beide haben ja schon einen Job gehabt und einen Job, der, ja, dem,
aber das wird sie uns, glaube ich, auch
dem Voxler etwas über, also sich ein bisschen ändert. Sie haben nicht
andere Liga.
Sie haben keine Currywurstbude aufgemacht. So viel sage ich schon mal gesagt sein.
Ja.
Deswegen also eine ganz liebe Frau, der ich leider in dem Moment, es war ja auch, sag mal, wir hatten drei Tage trainiert. Ich war auch ein bisschen kaputt.
Wir können es mal nur so mal anteasern, damit die Leute wissen, worum es geht. Wir waren an dem Tag Mittwoch. War der Ruhetag. Du hattest ja aufgrund des Donnerstags, der Radmarathon, die Anweisung vom Coach, dienstags kein Alkohol zu trinken, wegen der Regenerationsphase. Dafür hattest du, ich glaube, die Genehmigung, mittwochs zwei, drei Bier zu trinken.
Genau, zwei, drei Bier, so, das war das Problem.
So, zwei, drei Bier aus zwei, also du hast das halt falsch verstanden, er meinte am Tag oder am Abend, du dachtest die Stunde.
Ja.
Und ihr habt mittags irgendwo angefangen,
ja,
und habt ordentlich Bier, paar Kurze und
nee,
so weiter.
Das war Martin am Ende, der mir während der Aufnahme dann die Jabas.
Ich habe von dir nachmittags Sprachnachrichten bekommen und habe schon zum Stocky gesagt, Stocky, das kann heute Abend was werden. Also entweder kriegt er jetzt direkt die Kurve und trinkt Wasser, was ich nicht glaube, was ich persönlich auch nicht könnte. Oder es wird heute, wie du immer so schön sagst, unangenehm.
Obwohl, ja, ich hatte aber für mich eine sehr seltene Form der Schweigsamkeit und...
Ja, du warst irgendwann so ein bisschen peinlich berührt, saß da und ja.
War ja schon spät.
Aber wir haben es, glaube ich, gut hingekriegt und am Ende Sibylle hat es rausgerissen.
Auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen...
Eine gute Gästin kann auch ein schlechter Moderator nicht kaputt machen.
Nee. Wir haben uns Mühe gegeben. Es war... Sie hat das Ding gerockt.
Ja.
Also, dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, was wir auf Mallorca aufgenommen haben, was Sibylle uns erzählt und an Tipps gibt.
Zum Auswandern.
Wer diesen selben Weg mal einschreiten will.
Wenn wir ab nächstes Jahr auch nur noch von Mallorca berichten werden.
Ob mit oder ohne Vox, ist euch überlassen. Wir schieben euch auf jeden Fall dementsprechend in die Schublade rein. Also, dann würde ich sagen, wir schalten rüber nach Mallorca.
Nette Männer hier.
Ja, alles.
Einer schöner als der andere.
Und Frau.
Und der Holger.
Ja, läuft, ne?
Oh.
Ja.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe von Vatasia. Wir befinden uns hier live auf Mallorca mit Publikum, mit unseren Hörern zusammen, die unsere Vatasia-Woche gebucht haben. Und wir haben heute einen Gast, und zwar die liebe Sibylle.
Ja, schönen guten Abend, ja.
Du machst was hier genau bei Philips Bike Team?
Ja, also ich bin bei Philips Bike Team Guide und das mache ich jetzt schon 9 Jahre. Und was heißt das, Guide? Ja, also eine Gruppe leiten und wir haben ja verschiedene Leistungsstufen. Eine, da seid ihr ja dabei, die Roller LD, Roller gibt es, Genießer, Long Distance, Genießer und dann noch in unserer anderen Station gibt es noch Mixed. Also verschiedene Leistungsgruppen und eine von denen guide ich bis zur Genießer Long Distance. Ja, also die ganz schnellen, so wie ihr, das war ich nicht.
Dazu muss man sagen, normal ist ja ein Guide, der
kommt hier hin, fährt eine Zeit lang und fliegt dann wieder nach Hause. So ist das ja in den meisten Fällen. Mhm. Bei dir ist es jetzt anders. Du lebst richtig auf Mallorca. Du bist ausgewandert, hält sich aber, sagtest du eben, nicht für eine Auswanderin, sondern du bist wann genau nach Mallorca und warum? Wie kam es dazu?
Ja, also wir sind, das hört sich jetzt immer schon so lange an, aber wir sind vor 25 Jahren nach Mallorca gekommen und das war jetzt nicht immer unser Ziel, dass wir unbedingt nach Mallorca wollten, so wie man das jetzt ja heute hört. Jetzt gibt es ja auch so Sendungen wie die Auswanderer und das gab es früher alles nicht, sondern wir hatten im Ausland gelebt, sowohl mein Mann als auch ich. Und dann haben wir unsere Weiterbildung in Deutschland gemacht und dann kam es zur Familiengründung und zum Wiedereinstieg ins Berufsleben. Und ich hatte dann inzwischen 3 Kinder und hatte studiert in Münster. Hier war heute auch jemand aus Münster dabei. Und ja, da gab es für mich jetzt nicht so richtig eine Jobsmöglichkeit. Und dann haben wir gesagt, wo können wir denn im Ausland unterkommen? Mein Mann hatte in Italien studiert. Ich hatte in der Schweiz und in Frankreich gearbeitet, bevor ich studiert hatte. Und dann haben wir uns orientiert. Und eigentlich kamen Frankreich und Italien in erster Linie in Frage, weil es dort Kinderbetreuungsmöglichkeiten gab. Und dann ist daraus Spanien geworden, weil ich hier eine Stelle bekommen hatte bei damals Ultramar, das ist dann später TUI geworden. Und so sind wir nach Mallorca gekommen. Also es war jetzt nicht so unser Ziel, dass wir sagen, oh, wir wollen unbedingt raus aus Deutschland. Wir wollen nach Mallorca, sondern wir haben eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht in Europa mit einer Familie und einer normalen Ausbildung einfach so sein Leben zu bestreiten.
Also in erster Linie jobmäßig und nicht wettertechnisch.
Ja, also Wetter ist natürlich, hat da mitgespielt, weil wir uns schon Richtung Süden orientiert haben. Ich meine, Frankreich und Italien ist Südeuropa, das war schon im Fokus. Also wir hatten jetzt nicht im Auge Norwegen, Dänemark und Finnland, das stand jetzt nicht gerade an.
Aber ihr habt dann ein Haus, eine Wohnung gehabt, zur Miete gewohnt, habt dann alles aufgegeben oder wie muss man sich das vorstellen? Weil jeder träumt ja irgendwie davon, ach, ich wandere irgendwann mal aus, Deutschland geht mir auf den Nerv, es regnet, es ist kalt, Mallorca ist schön, kann man gut essen, schön Radfahren. Was hast du da aufgegeben oder was habt ihr aufgegeben? Verkauft man dann alles oder weil viel mitnehmen tut man wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Also wir sind mit einem kleinen Anhänger hier rüber gekommen oder mit so einem kleinen Lieferwagen und da hat auch alles reingepasst. Also wir haben in Deutschland praktisch alles verkauft und dagelassen und haben gesagt, wir machen das jetzt mal. Wir probieren das jetzt mal auf und die Devise ist eigentlich immer, mit leichtem Gepäck reist man am besten. Wir hatten nun schon 3 Kinder, das ist schon relativ viel Gepäck und alles andere haben wir praktisch dagelassen und haben gesagt, wir fangen einfach mal an. Und was wir brauchen, ist natürlich ein bisschen Grips im Koppe und ja, Gesundheit natürlich und auch dieses Jugendliche, wir wollen es einfach mal versuchen. Wir machen das jetzt mal. Also so, wie ich euch hier auch sehe, wo ihr sagt, oh, boah, das machen wir jetzt mal. Das ist jetzt eine Idee, jetzt mit Podcast so, das nehmen wir jetzt mal in Angriff. Man hat so ein bestimmtes Alter, da sagt man, da sieht man auch keine Probleme. Und dann überlegt man auch nicht so lange. Wir haben uns eigentlich auch nicht zu viel überlegt. Wir haben uns nur finanziell so einen kleinen Finanzplan gemacht, um zu gucken, in welchem, also in so einem 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, wie müssen wir finanziell irgendwie klarkommen, damit wir sagen, das können wir schaffen hier. Also das haben wir uns schon ein bisschen überlegt und das hat auch im ersten Jahr überhaupt nicht geklappt, dass wir gedacht haben, oh, das wird jetzt ein bisschen eng. Also wir mussten auch, ja, wir mussten einen kleinen Kredit aufnehmen, das wurde uns dann nicht von der Bank gegeben, sondern von der Familie. Und da haben wir schon gedacht, das könnte knapp werden, aber wenn wir das erste Jahr das schaffen und wir irgendwie einen beruflichen Einstieg finden, dann wird das dann im Laufe der Zeit funktionieren und das hat dann auch ganz gut geklappt.
Behördengänge, was muss man da tun? Man muss ja wahrscheinlich in Deutschland abmelden, also Wohnsitz einfach nur ummelden. Wie funktioniert das krankenversicherungstechnisch, diese ganze Bürokratie?
Ja, das ist, Bürokratie ist das
und,
schon.
Also, und ich glaube, Kindergeld bekommt man dann auch nicht mehr, theoretisch, ne?
Nee, also entweder A oder B. Es gibt viele Leute, die schummeln sich auch so durch. Also bei uns war das, weil du kannst natürlich auch sagen, ja, ich habe dann noch einen Wohnsitz in Deutschland und dann bin ich schon mal hier und mit dem Wohnsitz in Deutschland, wer soll das alles so schnell kontrollieren? Also da gibt es bestimmt Leute, die das auch gemacht haben und dann auch das Kindergeld noch in Deutschland bezogen haben, obwohl sie hier waren. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben das irgendwie, weil uns diese ganz, also wir sind auch zu doof im Betrügen. Also mich würde das einfach auch alles dermaßen stressen, wenn ich jetzt wüsste, da kriege ich jetzt ein Schreiben vom von irgendeinem Amt und dann stimmt das alles nicht. Also wir haben gesagt, nee, entweder A oder B, wir kommen jetzt hierher und wir melden uns hier an. Klar, du kriegst als alle, also anmelden in Spanien heißt auch, dass du an dem Ort, an dem du bist oder wenn du überhaupt was machen willst, wenn du beruflich tätig sein willst, wenn du dir eine Wohnung kaufen willst oder so, dann musst du dir als allererstes brauchst du eine Steuernummer. Das ist deine persönliche Identifikationsnummer. Das nennt man hier NIE, die Número de Identidad de Extranjero, NIE. Also im Spanischen ist das die DNI, also die normale, was bei uns der Personalausweis ist, und da ist eine Steuernummer drauf. Und damit kannst du alles machen. Damit kannst du dir ein Haus kaufen, damit meldest du dich beim Job an, damit meldest du dich bei der Bank an. Alle fragen dich als allererstes nach dieser NIE und das ist das Erste, was du beantragen musst. Als wir das gemacht haben vor 25 Jahren, da war da so eine Schlange, die war 3 Stunden lang, weil auch natürlich sehr viele Südamerikaner hier sind, die brauchen das auch und andere Europäer haben sich auch angemeldet. Ich glaube, das ist jetzt etwas einfacher geworden. Inzwischen gibt es auch Internet. Ich meine, als wir hierher gekommen sind, gab es ja noch gar kein Internet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also heute ist das ja ganz normal. Aber du musstest alles mit der Hand ausfüllen. In der Bank, als wir ein Bankkonto, musst du natürlich auch aufmachen. Im Behördengang muss man heute auch, muss ein Bankkonto haben. Als wir ein Bankkonto aufgemacht haben, da haben der hinterm Schalter noch geraucht, kann man sich auch nicht vorstellen. Ne?
Ja, doch, ja, so war es ja früher in der Firma.
Ja, genau. Und was hast du noch an Behördengänge? Du musst dich anmelden an dem Ort, in dem du wohnst. Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in Palma bist, musst du dich in Palma anmelden, musst deine Adresse angeben. Aber es ist nicht so streng. Ich glaube, in Deutschland musst du immer da, wo du deinen Wohnsitz hast, da musst du auch direkt gemeldet sein. Ne?
Ja.
Hier könnte ich jetzt innerhalb Mallorcas umziehen und muss jetzt nicht unbedingt an dem Ort gemeldet sein, weil ich jetzt ja meine Nähe habe und so. Aber genau, das sind Behördengänge, die kann man machen. Und noch da kurz dazu, wir haben das immer alleine gemacht, weil wir gesagt haben, na gut, wir können die Sprache oder wir wollen uns ja auch integrieren, wir machen das selber. In Spanien ist das aber durchaus üblich, dass man eine Gestoría beauftragt, die gibt es überall. Das sind Leute, die kennen sich aus mit Steuerrecht und mit diesen ganzen Ämtergängen. Da bezahlt man ein relativ kleines Geld dafür und die Gestoría, die macht einem das dann. Und die hilft einem dann auch, wenn man sagt, okay, ich muss mir jetzt meine Nähe beantragen oder ich muss diesen Behördengang machen oder ich will mein Auto anmelden. Was braucht man denn noch so? Ja, Häuserkauf kenne ich mich nicht aus.
Krankenkasse?
Genau, Krankenkasse ist ja dann, kannst du privat machen. Sozialversicherung, wenn du das hast, dann läuft das, also ich bin autonomer, Selbstständige, dann zahle ich meine Krankenkasse selber. Wenn du einen Arbeitsvertrag hast bei einer Firma, dann ist das wie in Deutschland genauso geregelt, dann kümmert sich der Arbeitgeber darum, genau.
Übrigens ist auch Daniel Fietz hier heute da.
Danke, dass ich...
Wo du gerade sagst, rauchen hinterm Schalter.
Schön, dass du mich vorstellst. Ich freue mich, dich zu sehen, lieber Florian.
Wenn du Fragen hast, stell sie einfach.
9, 10 Minuten gebraucht. Mach weiter, du machst das super. Ich komme nachher. Du machst das wirklich perfekt.
Ja, dann bist du also nach Mallorca gekommen. Die Sprache kanntest du vorher?
Ja, ne, wie ich gesagt hatte, wir hatten ja eigentlich vorher nach Italien oder nach Frankreich zu gehen. Und daraus ist Mallorca geworden. Nein, konnte ich nicht. Also ich war vorher in Frankreich, mein Mann war vorher in Italien. Er konnte Italienisch, ich konnte Französisch. Konnten wir nicht, aber das haben wir relativ schnell gelernt.
Und nochmal, um auf die Nummer zurückzukommen. Wenn ich mir jetzt eine Wohnung hier kaufen wollen würde, brauche ich dann so eine Nummer? Muss ich die beantragen, so eine Steuernummer? Oder könnte ich auch einfach, weil du sagtest, alles, was du hier machst, Wohnung kaufen, mieten etc., anmelden, brauche ich diese Nummer? Brauche ich da eine, wenn ich jetzt eine Immobilie hier kaufen würde?
Ja, brauchst du.
Das heißt, ich muss dann erstmal in Spanien oder Mallorca anrufen.
Ja, aber du hast Leute, die dir helfen. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Wohnung kaufst, kannst du ja sagen, die kaufst du direkt bei jemanden. Oder aber du hast eine Immobilienfirma, die dir das vermittelt hat. Und diese Immobilienfirma hat immer Leute, wo sie sagt, pass auf, hier ist mein Anwalt, hier ist mein Gestor, hier ist der und der und der kann dir dann dabei helfen. Also du bist da ja nicht dann alleine, sondern und es gibt hier ja auch viele, viele, viele auf der Insel, die damit natürlich auch Geld verdienen wollen. Also du wirst hier immer helfende Hände finden, entweder umsonst oder auch für ein bisschen Bezahlung, die dir dabei helfen, das zu machen.
Ja.
Auf die Gefahr hin, dass ich den Anfang verpasst habe, weil du mich einfach vergessen hast, was ich dir sehr persönlich nehmen werde zukünftig. Warum Mallorca?
Das hatten wir gerade.
Okay, dann habe ich den Anfang verpasst. Ich habe nur verstanden, nicht Norwegen, nicht Schweden, alles klar, aber Kanaren, ja, Afrika, stimmt. Also es gibt ja noch ein paar andere Länder im Süden außer Mallorca.
Ja,
Formentera, also, Ibiza.
Die Frage, ja stimmt, Menorca. Die habe ich nicht so ganz.
Vielleicht. Deswegen, also coole Entscheidung, aber
naja, erstmal, es geht ja, also wir, jetzt hat sich das ja wieder geändert. Die Leute kommen ja immer, ich hole gerade mal aus, wie du merkst. Ne?
Wir haben Zeit.
Die kommen ja immer in so bestimmten Wellen nach Mallorca. Jetzt ist auch gerade nach der Pandemie, ist auch wieder so eine Welle, also eine Hammerwelle.
Echt, kommen die wieder?
Ja, mit viel Geld und kaufen Häuser und Immobilien. Irgendwie haben sie alle festgestellt, man kann ja auch online arbeiten. Das geht auch von zu Hause aus und von sonst was. Also es ist, und nicht nur Deutsche, sondern alle möglichen Nationalitäten kommen nach Mallorca. Also gerade so eine Welle. Und bei uns war, wir sind auch in so einer Welle, 98 hierher gekommen. Denn wir hatten uns umgeguckt in anderen Ländern und wir hatten einen Kollegen, mein Mann ist Mediziner und der suchte, wir wollten eigentlich einem anderen Projekt teilnehmen in Südafrika, das hat aber dann nicht geklappt und haben das einem Kollegen erzählt und der sagte, lass uns doch mal gucken, gemeinsam gucken und der kriegte als allererstes hier ein Angebot in einer Gemeinschaftspraxis in Palma. Und da hat er gesagt, du, wir machen das als Projekt zusammen, so als gemeinsam sind wir stark, zwei Familien und dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Und dann hat mein Mann gesagt, ja gut, dann gucke ich mir das auch mal an. Und so ist Mallorca entstanden. Also das war praktisch so der Startschuss. Naja, und dann haben wir zwar was anderes gemacht, aber das war sozusagen erstmal die Idee, warum Mallorca? Weil da war eine Stelle frei in einer Gemeinschaftspraxis und so sind wir dann auch mit hierher gekommen.
Wie alt waren deine Kinder damals?
Mein ältester Sohn war 4, 2 und meine Tochter war 2 Monate alt. Also 2 Monate alt, als wir uns das entschlossen haben, das zu machen. Und als wir dann umgezogen sind, dann war sie dann, 6 Monate
okay.
alt.
Ja. Also quasi sind das alles 4 Mallorquiner.
Ja, die sind dann
also komplett hier aufgewachsen und
genau, die sind hier aufgewachsen. Wir sind dann, unsere erste Station war in Portals, Puerto Portals. Das ist also an der Südwestküste. Da 2 Orte weiter ist Santa Ponsa. Da hat Philips Bike Team auch einen Standpunkt. Also
ja, da waren wir letztes Jahr.
Ja, haben wir schon geguckt.
Ja, genau.
Für gut empfunden.
Ja, und vielleicht seid ihr ja auch mal Porto Portals, ist jetzt auch, also der Hafen ist so ein bekannt, so ein Luxushafen.
Kennen wir beide, wir sind große Mallorca-Radio-Fans und da gibt es Porto Portals und San Bugadeus. Das kommt so jeder zweite Werbung vor. Wir wissen mittlerweile, dass Porto Portals ein Hafen also der, ne, ja, ist und San Bugadeus ist ein Industriegebiet bei Santa Ponsa, ne?
Richtig, perfekt.
Das ist so jede zweite Werbung,
genau.
Wenn wir im Schnee, im Regen zu Hause sitzen und Mallorca-Radio hören.
Genau, da sitzt ein bisschen deutsche Händler sitzen dann, San Bugadeus, genau.
Ist das wirklich, also ja, muss ja offensichtlich so.
Ja, Santa Ponsa sind ja auch sehr viele deutsche Residenten, die da wohnen. Okay. Also gibt es auch ein paar Engländer, aber ich würde sagen mehr Deutsche. Pageda ist nebenan, sind auch sehr viele deutsche Residenten, ist schon sehr deutschlastig.
Engländer ist eine Magaluf.
Also ein bestimmtes Publikum sitzt in Magaluf, genau, aber die Engländer sitzen auch woanders. Also die kannst du hier auch auf großen Landsitzen sehen, nicht? Also das englische, ja, die englischen Residenten, die sind doch auch weit gefächert.
Okay.
Nur das, sagen wir mal, das ja, Ballermann-Publikum, das sitzt in
Magaluf.
In Magaluf.
Ein bisschen verbrannter und andere Fußballtrikots.
Genau, aber rote Körper siehst du hier in Alcudia auch im Sommer.
Ja, das ist, aber hier ist so ein bisschen, ich glaube, kein Pika Forte, ist ein bisschen englisch angehaucht. Mhm. Wenn du so die Steakhäuser oder die Pubs siehst, hier ist so ein bisschen Mischung. Ne? Hier macht die Familie Urlaub, oder?
In Alcudia, ja, also im Sommer. Jetzt sind ja die Radler da, ne? Also jetzt, wer nicht Fahrrad fährt, ist
Rentner und Wanderer.
Mhm, auch Wanderer auch, ja. Am Strand.
Da gibt es auch so, ab einem gewissen Alter fährt man doch im Frühjahr nach Mallorca. Wegen dem Klima ist wärmer. Auf den Rücken.
Also Engländer sind vor allen Dingen hier in Poyenza. Und Porte Poyenza. Und da sitzen auch die englischen Fahrradfahrer. Also die, wenn ihr hier so ein bisschen Konkurrenz wollt, wir für die strammen Gruppen, also die sitzen in Port Poyenza und die geben richtig Gas. Ich weiß nicht, wann ihr Formentor auf dem Programm habt, aber da werdet ihr dann auch die ganzen Freaks.
Ja, wir wollten ja auch Gas geben, aber wir wurden ja von unserem Guide ausgebremst.
Er drückt ein bisschen auf die Bremse. Das
ist immer vorne kürzer.
So ein bisschen, ja.
Sonst wäre man auf ihn.
Liegt nicht, also wir glauben auch, es liegt ein bisschen an ihm. Wir müssen mal mit dem Chef mal reden.
Habt ihr platt gefahren?
Der ist ein bisschen außer Form. Der lebt ein bisschen in der Vergangenheit, dass er mal Rad fahren konnte.
Aber wenn dann so Wellen, um da nochmal drauf zurückzukommen, hier rüber schwappen, wie viele bleiben letztendlich hier?
Also ich bin jetzt hier nicht so derjenige, der so eine Statistik führt. Das sind ja alles nur so Gefühlssachen, die ich dir jetzt so erzähle, wie ich das so wahrnehme. Nicht? Das ist ja auch, jeder nimmt das in Mallorca auch unterschiedlich wahr. Aber was definitiv stimmt, ist, dass die Zahl der Residenten einfach in den letzten 25 Jahren, das war jetzt gerade so eine Meldung im Inselradio, was ich immer höre im Auto, wenn ich hierher fahre, dass die eben um 30% zugenommen haben. Ne? Und das merkt man auch schon. Also es sind irgendwie, wohnen mehr Leute, es ist mehr, also das Grundrauschen ist einfach höher. Die überall fahren Autos, auch im Winter, wenn sonst da keiner ist. Und von der Welle, also zum Beispiel unsere, wenn ich das jetzt mal so die 98er-Welle nennen darf, war mein Eindruck so, dass von dieser Welle damals, und zwar, das waren aber alles so ein bisschen, egal ob Deutsche, Holländer, Engländer, das war so die Gegend, in der wir waren das so die Nationalitäten, da würde ich sagen, sind 80% eigentlich wieder gegangen. Das waren aber Leute, die durch Arbeit auch ihr Geld verdienen mussten und auch ihren Unterhalt und auch ihre Kinder und Haus und so weiter. Es gibt unterschiedliche Wellen. Jetzt zum Beispiel ist eine Welle da von Leuten, die haben einfach, die bringen einfach schon Investment, also die bringen einfach Kapital mit. Mhm. Also das ist nicht so, dass die hier sich was aufbauen und dann davon leben müssen, sondern die bringen einfach erstmal das Grundrauschen in der Kasse, bringen die schon mal mit. Das ist eine ganz andere Welle. Deswegen, da weiß ich nicht, wie das aussieht und wirkt bei denen, die haben nicht so große Sorgen. Aber man kann schon sagen, dass der Grund ist, wenn die Leute wieder zurückgehen, ist einmal ein finanzieller Grund. Dann ist es ein familiärer, also und zwar in mehrfacher Hinsicht. Einmal entweder, weil das mit den Kindern in der Schule nicht gut klappt, je nachdem, für welches System man sich entscheidet, für das spanische oder das internationale System, und dass die dann nicht so klarkommen oder mit der Integration nicht und keine Ahnung. Diese Dinge. Und dritter Punkt ist eben, dass die Partnerschaft auseinandergeht. Und der vierte ist, dass die Eltern, die dann noch im Heimatland sind, dass die betreut werden müssen. Das sind so diese vier Gründe, weshalb die Leute also hauptsächlich so zurückgehen.
Gibt es denn diesen Inselkoller auch, dass manche sagen, hier wird mir zu viel, ich bin wieder weg? Oder ich meine, man kennt es ja nicht, weil man immer nur im Urlaub hier ist.
Aber es gibt im Winter langweilig.
Nee, im Winter ist doch erst schön.
Das hört man oft, das hört man von allen, die hier wohnen, da sagen, Winter ist geil, wenn hier nichts los ist, oder?
Also, wenn viel los ist, wenn du hier lebst auf der Insel, ist, wenn der Sommer kommt, denkst du nur, oh, Hauptsache, ich bin hier mal weg.
Dann kommt ja im Sommer der Koller.
Ja. Also, bei mir ist, ich habe eigentlich nur einmal einen Koller gehabt. Ich kann jetzt ja nur von mir erzählen. Und das war letztes Jahr im Sommer. Da hatten wir ab Mitte Juni bis Ende August Hitzewelle. Und zwar so 40 Grad. Und das ist einfach too much. Da habe ich gesagt, das kann kein Mensch auf Dauer aushalten. Also das ist das erste Mal, wo ich so einen Koller hatte. Aber der Koller ist jetzt, der wandelt sich nicht um in Energie, weil du bist einfach nur platt wegen der Hitze. Da sagst du nur so, okay, ich gucke mir jetzt nochmal irgend so eine Netflix-Serie an, weil auch das Gehirn ausgeschaltet ist und so. Ja, du kannst natürlich die ganze Zeit in der Klimaanlagenluft sitzen. Machst du natürlich auch. Aber irgendwie diese Hitze, die lähmt einen schon sehr stark. Also das fand ich, wo ich sagen würde, da habe ich einen Koller gekriegt. Andere Leute kriegen Koller, weil sie vielleicht immer die gleichen Leute sehen oder weil ihnen ihr Alltag zu langweilig ist oder zu stressig ist oder so. Ich habe das nie gehabt. Bei mir war immer so abwechslungsreich, das Guiden, bei zum Beispiel mit dem Fahrradfahren, da hast du das Gefühl, die Welt ist bei mir zu Gast. Also jedenfalls der deutschsprachige Raum, Österreicher, Schweizer, aus Deutschland kommen sie, aus Norddeutschland, Süddeutschland. Also das ist so vielseitig und dann kommen dann Stammgäste wieder und dann erzählen die ihre Familiengeschichten und was passiert ist in ihr. Ach, es ist so bunt. Mhm. Und dann habe ich ja noch meine Familie, die ist auch sehr bunt. Und dann noch meinen anderen Beruf. Also ich habe bis jetzt eigentlich keinen Inselkoller gehabt und jede Jahreszeit ist anders und schön Gäste, andere Gesichter, andere Stories. Ja.
Jetzt habe ich fast meine Fragen vergessen. auch auf die gefallen, dass es gerade eben am Anfang, wo ich ignoriert wurde,
nicht aufgepasst
habe. Rede ich zu schnell?
Nein. Nee, ich wurde einfach nur ignoriert von dem da.
Er hat mir nur nicht zugehört.
Er ist böse, wegen gestern. Ich weiß nicht warum. Ich habe dem nichts getan. Er mir. Seit wann guidest du? Also von direkt an? Weil du sagst, du hast studiert, bist hier rübergekommen. Warst Strich bist Mama? Da hat man ja auch ein bisschen was zu tun. Hast du direkt wieder hier angefangen zu arbeiten, oder?
Ja, also ich habe es immer wieder versucht. aber das ist zu ausführlich. Ja, ich habe also von meiner Ausbildung her habe ich Hotelfach gelernt in Deutschland, war in diesem Bereich tätig in der Schweiz und Frankreich, habe dann nochmal BWL studiert, bei euch auch im Rheinland. Ich habe in Aachen angefangen.
Ich dachte, er studiert immer nur Maschinenbau.
Ja, ich war vorher in Paris und hatte mir Aachen ausgewählt, weil es so nah an Paris ranliegt. Habe aber nicht gesehen, dass es eine technische Hochschule ist.
Hast du die einzige Frau gefühlt?
Ja, oder? So ungefähr. Ich wohnte im Roten Haus, 50 Mietparteien, 49 Männer, eine Frau. Also das war meine Erfahrung beim Studium und war dann in Münster. Und habe dann hier das verbunden, als ich hierher kam, mit Hotelfach, BWL und dann habe ich noch Grafikdesign gemacht und mit dieser Sache war ich dann mal eine Zeit lang 10 Jahre selbstständig für Grafikdesign, Internet und Webseiten und solche Sachen und und konnte das parallel machen mit der Familie und den Kindern. Das ging ganz gut.
Wie bist du dann zum Radfahren gekommen?
Ja, der Jüngste, ne? Der hat ja dann noch den vierten bekommen, hier in Mallorca. Der war Leichtathlet und wir wollten nicht, dass der in so eine Kader kommt, weil hier in Spanien fangen die immer gleich an mit Leistungssport. Also du kannst nicht nur ein guter Läufer sein, dann wirst du gleich gedrillt und du musst dann irgendwelche spanischen Meisterschaften gewinnen. Und da hatte ich so gedacht, na, Triathlon ist eigentlich eine gute Kombination, da macht er wenigstens Schwimmen und Radfahren, dann ist das nicht nur Laufen. Und da habe ich dann mit angefangen. Also ich habe früher Leichtathletik gemacht als Schüler, junger Mensch. Und mit meinen Kindern bin ich immer joggen gegangen, wie man das eben so macht als Mutter. Ne? Auch ein bisschen Sport und jetzt muss ich nochmal laufen. Und das ist dann eben mit der Selbstständigkeit der Kinder immer mehr geworden. Und dann musste ich ja für den Triathlon auch ein Fahrrad kaufen. Und jetzt kommt der Bezug. Den habe ich bei Philips Bike Team gekauft. Ich meine, das Fahrrad. Und dann haben die mich eine Woche später angerufen und gesagt, wir haben hier einen kleinen Notstand. Kannst du uns nicht aushelfen beim Guiden? Du kennst doch die Insel so gut. Und ich so, ja, habe ich noch nie gemacht. Und ja, das wird schon gehen. Und so habe ich angefangen, meine erste Gruppe, das war 2014, zu guiden. Und das war auch noch ganz lustig, weil das war eine Wiener Gruppe, das waren 15 Mann. Und ich nur so, Gott, ich habe das, wie soll ich die überhaupt in Schach halten? Wie soll das überhaupt funktionieren? Aber die waren sehr diszipliniert. Und das Nette ist, diese Wiener sind jedes Jahr wiedergekommen. Und jedes Jahr im Herbst kommen die wieder und fahren wir zusammen Fahrrad.
Ja, das ist doch,
So bin ich zum Fahrradfahren gekommen, also Triathlon, Fahrradfahren und Philips Bike Team, das waren jetzt
habe ich mitgesehen, du hast 9 Jahre quasi, Guidin-Erfahrung.
Ja, ich war der sogenannte Joker. Ne?
Also aber jetzt bist du ja Stammpersonal.
Ja, naja, der Joker ist jetzt so ein bisschen, hat sich etwas erweitert, denn wir hatten ja nicht so eine einfache Zeit. Also erstmal gab es eine Unternehmensübergabe, also von einem. Es heißt ja Philips Bike Team nach dem Gründer des Unternehmens Philipp. Und das ist jetzt übernommen worden von der Familie Fraß. Und das war einmal der Übergang und der andere Übergang war nochmal durch diese Pandemie. Ich meine, da lag der Laden erstmal flach und ich fand das Konzept von Philips Bike Team immer interessant. Für mich war es super. Ich konnte einspringen, wann es bei mir vom Zeitplan her passte und wann die mich brauchten. Ich war vor Ort, also es war also easy. Für mich war das eine gute Übergangslösung und in der Zeit habe ich gesagt, gut, das hat vorher ganz gut gepasst und ich könnte es mir gut vorstellen, dass das weiterläuft mit Philips Bike Team und dafür habe ich mich dann schon eingesetzt.
Gucken wir mal da hinten, ob das weiterläuft. Ich glaube, der Holger sieht zufrieden aus. Ja, das sieht gut aus. Was war denn, falls man nicht gehört hat, Holger liebt sie.
Ja, oh, oh. Du weißt ja, ich bin verheiratet.
Und was war so ja, du hast ja schon einige Gruppen quasi durch die Insel geführt. Gab es so die größten Chaoten, die lustigste Geschichte, den schönsten Totalausfall?
Also die lustigsten Geschichten, die sind mir eigentlich in meiner Anfangszeit passiert. Also auch mit diesen Wienern, bei denen fällt mir jetzt so spontan ein. Wir sind einfach gefahren, diese Strecke Orient, kennt ihr ja auch. Und ich war so froh, weil als wir zu Santa Maria, wir wollten in der Tat zum Kuchenbuffet. Und mein größter Stolz war irgendwie, ich war so drauf fixiert, wir müssen immer in so einer Zweierreihe fahren, das hatte man mir noch gesagt. Und wenn ich mich an meinem Nachbarn festhalte und ich drehe mich um, dann kann ich da so durchgucken, die wunderschöne Linie, weil alle fahren sie hintereinander. Mhm. Fahrt ihr auch so?
Natürlich. Also wir zwei schon, die anderen sind da nicht so gut.
Der RTV Loma nicht, ne? Aber ja.
Wir arbeiten aber mit Hochdruck dran. Haberich kann das auch nicht, weil die fahren nur einer Reihe, weil da fährt meistens der Jupp vorne weg und alle anderen hoffen dahinter, dass es vorbei ist.
Ja, ab einer bestimmten Größe ist ja schon ganz sinnvoll, Zweierreihe zu fahren, weil sonst können die Autos ja gar nicht überholen.
Hast du gehört, Jupp, ab einer gewissen Größe soll man Zweierreihe fahren?
In Deutschland ist ja, glaube ich, sogar vorgeschrieben, ab 16 oder 18, ich weiß nicht, ob es einer besser weiß, muss man nebeneinander fahren und gilt als Verband. Also quasi als Fahrzeug. Das heißt, auch wenn der Erste oder die Ersten schon über die Ampel sind und die schaltet dann auf Orange und Rot, muss der Rest noch mitfahren.
Ja, das würde ich auch so machen. Solange das gilt, nur solange man eben in diesem Fall ist, dass man wirklich hintereinander fährt und Vorderrad an Hinterrad ist. Also ich meine, wenn da eine große Lücke ist, dann gilt das Ganze schon nicht mehr.
Ja.
Ne?
Ja, genau. Aber deine Story dann, das Lustigste, was
ja,
du dann...
Ja, genau. Und jetzt drehe ich mich um und denke mir so, jetzt habe ich das Bild da und in dem Moment zieht jemand seine Pedale hoch und es reißt ihm die Schuhplatte unten ab von seinem Dings. Und er, klar, der war irgendwie in der Mitte dieser ganzen Reihe, also es löst sich die Schuhplatte von der Pedale und der Fuß schwingt frei, er kommt ins Schlieren, natürlich ist er dann da in die Seite gefahren. Und es ist nichts weiter passiert, aber es war einfach so komisch, weil wir nicht weiterfahren konnten, weil er nun keinen Schuh mehr hatte. Und dann mussten wir eben, da habe ich gesagt, okay, jetzt bauen wir das ab und dann fährst du halt barfuß mit dem einen Fuß, barfuß und den Schuh hat es sich irgendwo reingesteckt. Und dann sind wir mussten aber noch 4 Kilometer fahren, bis wir dann zum nächsten Café kamen, weil da konnten wir ja nicht stehen bleiben. Und dann haben wir uns dann ins Café gesetzt und dann kam irgendwie Hilfe von, ich weiß nicht, Pedro kam da mit seinem Auto angefahren und brachte uns dann irgendwie noch ein paar Schuhe oder noch ein anderes Fahrrad. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber so, das war mal so eine ganz lustige Begebenheit, was mir jetzt so spontan einfällt.
Jetzt will Fizi bestimmt auch wissen, was fährst du für ein Fahrrad?
Ich fahre von Philips Bike Team Fahrrad, nicht das neue Drag oder das Drag, was ihr wahrscheinlich fahrt, sondern ich fahre noch, wir hatten eine Zeit lang die Marke, also Beace, sagt man eigentlich, auf Deutsch wäre es BH, aber das hört sich etwas blöd an, also Beace, das fahre ich.
Mhm. Das mit der integrierten Sattelstütze, was manche von uns hier haben, die silberne, schönes Rad, sehr schönes Rad.
Ich kann mich nicht beklagen.
Was für Schuhe hast du denn?
Die es da bei uns im Laden gab. Also ich weiß, ihr wollt jetzt irgendwie, ich bin also mit Marken und...
Ist komplett egal, Hauptsache fahren.
Naja, es muss schon irgendwie, also was ich...
Ja klar, funktionieren muss es,
Weil das Einzige, was ich bewusst sagen kann, ist, dass ich diese SPD-Klicks habe und nicht vorne diese Platten. Ich weiß, da habe ich mehr Druck drauf und so weiter. Aber bei mir in der Situation ist es so, als Guide, ich muss doch öfter mal absteigen vom Fahrrad oder irgendwie mal hierhin laufen oder dahin laufen. Und deswegen ist mir das immer zu rutschig.
Kann man also besser mitlaufen.
Bei denen hat man richtig so
Mountainbike,
Profil dran, genau. Genau. Und dann kann ich ganz normal mitgehen. Genau. Ja. Reicht vollkommen aus.
Wo gibt es den besten Kuchen?
Ganz klar, Santa Maria.
Santa Maria.
Mhm. Und den besten Kaffee?
Das ist schwierig. Da gibt es inzwischen tolle Cafés.
Also, bist du Kaffeetrinkerin? Bist du also?
Nein, eigentlich nicht. Okay. Ich bin nicht Kaffeetrinkerin, aber wir fahren hier mit den Mallorquinern. Übrigens, die Mallorquiner fahren immer samstags aus. Also deswegen kollidiert das nicht mit den ganzen ausländischen Gruppen, weil die meistens ja samstags Abreise oder Anreise haben. Mhm. Und dann ist Samstag der Mallorquinertag und die Mallorquiner trinken Kaffee in Alodor, in dem Cycling-Café, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, in Alodor. Planet Cycling, ja genau. Dann in Santa Maria ist das Bimont, das ist gegenüber von dem Kuchenparadies, ist Bimont. Cycling hat auch einen spitzenmäßigen Kaffee. Dann ist der große Wettstreit, wo ist der Mittelpunkt Mallorcas? Ist es Sineo oder Lloret de Vistalegre? Und die Mallorquiner trinken ihren Kaffee in Lloret de Vistalegre, weil da gibt es den besseren Kaffee.
Wo genau ist das denn?
Das ist nebenan von Sineo.
Hab ich noch nie gehört.
Da bist du durchgerauscht.
Wahrscheinlich
von zigtausend Mal. Du bist da sowas von durchgeknallt, dass du das nicht gesehen hast.
Sineo kennt man, ja klar, logisch. Ne? Aber sagst du es nochmal?
Lloret de Vistalegre. Und das heißt so viel wie Lloret oder Lloreta, mit dem fröhlichen Blick. Vista Alegre, fröhlicher Blick.
Lloret de Jupp. Wenn er morgens aufwacht neben mir.
Ja. Genau, genau.
Ich lerne ja Spanisch. Ja, Lloret de Jupp.
De Vistalegre, genau.
Wo muss man unbedingt mal hin? Also mein schönster Platz oder wo ich am liebsten hinfahre mit dem Rad ist eigentlich Porte Valdemossa, weil ich finde, da bist du so ein bisschen weg, weil man ist ja selber Tourist, hat aber keinen Bock auf Touristen. Ne? Mhm. Ich finde, da ist mal so ein bisschen für sich. Wo würdest du sagen, wo muss man unbedingt mal hin, wo man vielleicht ein bisschen weg ist hier vom ganzen Trubel, wenn man mal, sag ich mal, am Ruhetag mal alleine ein bisschen fahren will.
Fährst du von hier nach Porto, weil du machst, ist gar kein Thema am Ruhetag, ne? Einbeinig. Mit dem Finger in der Nase.
Ja, kommt ja drauf an, wo du wohnst. Von hier ist vielleicht was weiter. Ja,
von Santa Ponsa ist auch um die Ecke.
Also da muss ich mal fragen, wir haben das von Santa Ponsa, haben wir das ja auch bei, ich glaube, das ist Genießer Long Distance am Montag, Val de Mossa und dann nee, das ist Port Escanonge. Und die anderen fahren aber Porte Valdemossa runter. Und ich habe immer gedacht, wenn ich diese Tour fahren muss, werde ich alles dran tun, nicht da runter zu fahren, weil ich jedes Mal denke, was soll ich da unten? Jetzt muss ich doch da gleich wieder hoch. Jetzt meine Frage an dich, Jupp. Was findest du so interessant in Porte Valdemossa?
Den Sonnenuntergang. Diese Romantik. Ja,
erstens war ich da wirklich tatsächlich mal beim Sonnenuntergang. Der ist einfach traumhaft da.
Das und überzeugt, ja.
Du hast halt jetzt nicht so große Betonbauten oder ja halt diesen ganzen Tourismus, sondern da ist ja nur ein Restaurant unten und ein paar Einheimische und ich finde es einfach total idyllisch da. Ist auch kein großer Hafen, wo irgendwelche Schiffe liegen, sondern da sind so ein paar Fischerboote und ist so ein bisschen familiärer. Also da finde ich, wenn man da so runtergeht, seinen Kaffee trinkt, ist das... Da heizt halt auch keiner mit dem Motorrad irgendwie vorm Café mit
ja, das
50
ist,
dazu.
Also das ist interessant. Ich bin nie zum Sonnenuntergang nach Porto Valdemossa gefahren. Ich weiß aber, die Westseite ist besonders schön. Und jetzt hast du es aber schon ins Mikro gesagt, weil ich wollte gerade sagen, behalt mal diesen Geheimtipp für dich. Sonst kommt
wir das können das piepen.
Uns hört eh keiner.
Ja, das ist schön. Die Westseite ist schon sehr schön. Ob es geheime Plätze gibt in Mallorca, das wage ich zu bezweifeln, weil alle, du kannst fragen, es gibt ja so viele Leute, die lieben Mallorca und so viele, die, und jeder sieht es von seiner Seite und jeder sagt, mein Mallorca. Also da schlägt bei jedem das Herz höher an allen möglichen Orten. Das kann man, glaube ich, selber alles ausprobieren. Und das hängt auch ab von deiner Stimmung und mit wem du gerade da bist oder ob es einen Sonnenuntergang gibt oder ob gerade eine Busladung voller Leute gekommen ist oder du Glück gehabt hast, die sind gerade alle weg. Also es gibt viele schöne Orte in ob ich jetzt da einen besonderen Tipp habe. Tramontana ist immer ein Traum. Und wenn man jetzt zu der Jahreszeit kommt, zu der ihr jetzt hier seid, ist es eigentlich, da ist man schon auch mal in den Abendstimmungen alleine oben irgendwo in der Tramontana in Deja. Deja ist auch wunderschön. Und ja, alle diese Orte. Soja ist ein toller Ort, sollte man auch nicht hinfahren, wenn da 1000 Leute sind, aber jetzt, wenn du da nachmittags hinfährst, ist es auch sehr schön, kann man toll im Café sitzen. Was mir nur aufgefallen ist jetzt hier beim Fahrradfahren, dass die Leute alle super nett sind. Also als wir jetzt, ich bin ja, fahre ja mehr in Santa Ponsa und nicht so viel in Alcudia, und wir sind gestern in Petra angekommen und die Leute waren, Johann da aus dem Café, den kenne ich noch aus dem Herbst, der war vollkommen durch mit der Saison und der ist auf uns zugekommen. Ich hoffe, euch ist das auch so gegangen und hat und boah, wie geht's hier und boah, wie war der Winter und ja, komm, wir trinken mal schön Käffchen und ja, hier noch. Also das sind für mich, die hier lebt in Mallorca, die Momente, wo ich sage, ach, ist ja schön, wenn du irgendwo hinkommst und die Leute dich nett begrüßen und so, das macht auch ganz viel aus.
Sind die Autofahrer, also die mallorquinischen Autofahrer, die haben aber so ein bisschen, habe ich, also zumindest eine rein selektive Wahrnehmung meinerseits, dieses Jahr so ein bisschen Aggression liegt in der Luft, oder? Also kannte ich bis jetzt nicht.
Waren das so, Mallorquiner oder waren das vielleicht Deutsche?
Also einer wollte aussteigen und mir, weil, also die Welt erklären, sagen wir es mal so. Der hat mich ziemlich auf einer Sprache zugebrüllt, die ich nicht kannte.
Wir hatten den Zwischenfall gestern.
3 Stück hatten wir diese Woche schon. Das habe ich in 10 Jahren nicht gehabt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Also so Kleinigkeiten wie, man fährt mit einer Gruppe in den Kreisel rein und dann fährt man halt aus dem Kreisel wieder raus. Mittlerweile stoppt man heute noch mit, ist er nicht da, sind wir von San Vincenzo Richtung Polenza runter, Kreisel mit 10 Leuten in den Kreisel rein, 6 Leute durch den Kreisel, 4 mussten stehen bleiben, weil José González, der Schlag mich tot, unbedingt abbiegen wollte. Und das, normalerweise fährst du ja in einer Gruppe geschlossen, ja, da durch. Und das war das eine von 3, und das habe ich in 15 Jahren keine 3-mal in Summe erlebt, was ich dies. Also habe ich Pech? Ist das doof gelaufen, diese Woche bis jetzt? Ist es irgendwie aggressiver geworden? Warum auch immer? Und das ist die nächste Frage, warum wäre das eventuell so?
Ja, also im Allgemeinen ist es ja schon so, dass die Autofahrer hier sehr viel Rücksicht nehmen auf die Fahrradfahrer. Das kann man wirklich sagen, auch jetzt, wenn es ja immer mehr werden, das zehrt natürlich auch an der Geduld der Leute. Dann Leute müssen zur Arbeit kommen und Liefersachen und so weiter, dann kriegen sie alle mehr Stress. Aber im Moment habe ich den Eindruck, dass es eigentlich noch alles ganz ruhig und ist und dass da keiner irgendwie nervös ist. Ich glaube, das war einfach, entweder seid ihr nicht so optimal Gruppe gefahren. Na, wenn du dann zusammenbleibst, müsste es eigentlich gehen. Oder es war einfach Pech.
Okay.
Aber ich meine, trotzdem muss man aufpassen. Also auch die Kreisel ist hier, auch wenn man jetzt von Canpicafort hier runterkommt, ist ja ein Kreisel nach dem anderen. Und wir hatten jetzt diese eine Tour, die wir zurückgekommen sind. Da war ein schwerer Autounfall. Und da ist ein Auto im Kreisel hinten an den Fahrradfahrerin rangefahren und hat die wirklich aus dem Sattel geholt. Und ich weiß das deshalb nur, also wir haben sie nur liegen sehen. Wir sind dann weitergefahren, weil das ging uns ja jetzt nichts an. Da war auch schon der Krankenwagen da. Ich wollte nur sagen, das kann ja natürlich immer passieren. Aber mein Mann arbeitet hier auch nebenan im Hospital General de Mudo. Und er hatte die am nächsten Tag auf dem Tisch liegen und der hatte sich einen Wirbel gebrochen. Und das kann natürlich passieren. Also deswegen, im Zweifelsfall bist du der Schwächere als Fahrradfahrer, meistens, muss man schon aufpassen. Also wichtig finde ich immer, bevor man in so einen Kreisel fährt und bevor man da so einfach sagt, so, das ist jetzt mein Recht oder ich donner hin, ist es einfach der Augenkontakt. Also du kannst ganz viel mit Augen, und ich fahre Fahrrad und natürlich immer beide Hände am Lenker. Aber auch du kannst mit der Hand unheimlich viel kommunizieren. Du kannst sagen, stopp mal oder du kannst das, du musst einfach wach sein. Ne? Klar ist, wenn ihr jetzt in einer Gruppe fahrt, dann fährst du auch dem anderen hinterher oder so. Aber trotzdem, man muss echt aufpassen. Man muss die Sinne da haben.
Ja, ja, total, klar. Aber wie gesagt, normal war ich halt, also hatte ich offensichtlich jetzt immer sehr viel Glück oder halt dieses Jahr ein bisschen mehr. Das heißt, Pech ist ja nichts passiert, aber also das kannte ich so
nicht. Ja, klar,
kann so, das immer. War bis jetzt, selbst das ist ja so eigentlich fast süß, wenn du ja ein Mallorquiner dich hier überholt in der Gruppe, der hupt ja so ganz leicht und das ist ja nicht dieses deutsche Assi-Hupen, verpisst euch und so, sondern dieses Achtung, ich überhole komme, ne? jetzt. Mhm. Ne? Dieses, also du hörst ja am Hupen, ob es ein scheiß Touri ist oder ein netter Mallorquiner, der dir nur sagen will, Achtung, ich komme jetzt vorbei. Und deswegen war ich so ein bisschen verwundert. Oder manchmal
ja.
einfach...
Also die größte Gefahr für mich sind ja immer die Motorradfahrer, also nach wie vor. Mit den Autofahrern, das kann man eigentlich ganz gut, also da kannst du immer Pech haben. Ich meine, es passieren ja auch dauernd Unfälle. Aber für die Masse, die fährt, ist es relativ richtig. Überschaubar. Genau. Aber Motorradfahrer ist nochmal ein anderer Schnack.
Gibt es hier eigentlich rechts vor links? Ich frage mich das immer, wenn wir da durch die kleinen Gassen und Sträßchen fahren und manchmal sieht man ja ein Stoppschild, klar, dann halte ich, aber wie ist da die Verkehrsregelung?
Also Hauptstraße, wie bei sonst auch. Und klar, in diesen kleineren Orten ist unheimlich viel Einbahnstraßenverkehr. Da kommt man durcheinander. Wie jetzt rechts? Kommt ja von rechts, von links. Aber meistens ist es abwechselnd. Erst so rum in die Richtung und in die Richtung. Also ja, muss man gucken. Also wenn das Stoppschild sieht, ist immer schon gut.
Ja.
Also entweder für dich oder für die anderen. Und dann muss man trotzdem gucken, ob der sich auch dran hält.
Aber ne? Rechts vor links gibt es hier, oder?
Ja.
Warum denn nicht?
Sind nicht in England? Ja, weil sie es vielleicht anders machen hier?
Ja, weißt du nicht, überall, wo Rechtsverkehr ist?
Also wenn der jetzt von rechts kommt und der hat ein Stoppschild, dann darfst du ja fahren. Aber,
ich habe ja kein Vorfahrtsschild dann, ne?
Wenn der jetzt in einem Ort und da würde einer von rechts kommen, dann halt müsstest du eigentlich, haben sie es dann so gemacht, dass du ein Stoppschild hast, damit du siehst, dass der eigentlich rechts vor links gilt.
Also schon, ja. Immer wenn ich kein Stoppschild habe, darf ich fahren.
Also rechts vor links ist schon mal eine gute Regelung und Stoppschild sollte man sich auch dran halten und in den Gassen, ja, wenn es eng ist, also man kann da nicht, du kannst nicht Vollgas durch einen Ort fahren, du musst schon immer mal gucken, ja.
Hörst du, man kann nicht immer Vollgas fahren, man muss auch mal Rücksicht nehmen. Zum Fahrrad, zu den schönen Fahrradthemen jetzt, wie viele Kilometer fährst du im Jahr?
Ja, das werde ich oft gefragt.
Was antwortest du?
Das kommt drauf, ja, also ich würde sagen, ich fahre so zwischen 6.000 und 8.000 Kilometer. Cool. Also das, was ich bei Philips fahre. Also ich bin auch echt, sie sagen immer, oh, die einen, das ist immer interessant, meine Gäste erzählen mir, wir sind den Giro Sansa gefahren, wir sind, oh, den Passo, und oh, hast du das auch mal gemacht? Und ich sage immer, ich finde das so toll, was ihr macht, aber ich kenne nur Mallorca. Wirklich, ich bin auch noch nicht, und ich kenne es auch noch nicht mal perfekt. Ich kenne es gut, aber ich könnte, und ich habe es mir auch, ist mir auch nicht überdrüssig und mir geht es gut dabei. Ich könnte hier auch jeden Tag im Meer schwimmen gehen, ich könnte hier Fahrrad haben, aber dass ich mir jetzt vorstelle, dass ich mein ganzes Sack und Pack packe, um dann irgendwo Fahrrad zu fahren, wo ich immer denke, ach, Mallorca finde ich eigentlich viel schöner. Also hat sich im Moment nicht ergeben bei mir.
Kann ich voll verstehen, also. Ich komme auch gern oft hier hin, also ich will auch nicht woanders.
Wie viel Kilometer fährst du dann vom Guiden? Ist das alles nur noch Guiden, was du dann machst, oder fährst du privat dann auch noch?
Das kommt drauf an, wer mich begleitet. Also ich fahre auch noch für eine englische Gruppe, die, das sind praktisch Nachbarn von mir, und das ist einfach ein Englisch, die Engländer sind, haben ja auch ihre eigene Community, und die haben auch Events, wo sie mich einladen und fragen, ob ich nicht mitfahren könnte, teilweise um zu guiden, oder jetzt zum Beispiel am Samstag, eines dieser berühmten Samstage, gibt es eine Ausfahrt von den Nachbarn aus dem Ort, von dieser Finca, und dann fahren wir über die Tramontana, so unter Freunden, und der hat so eine Weinfinca bei Espoirlis, und jetzt hat er seinen Wein da angesetzt, und dann freuen wir uns natürlich schon, wenn wir zurückkommen, können wir noch einen Schluck Wein trinken.
Das klingt gut.
Das ist doch was für dich, oder, du alter Weintrinker?
Ja.
Willst du nicht mitfahren am Samstag? Ich warte da mit den Koffern am Flughafen.
Ja.
Fährst du eine Runde? Die.
Um 9 Uhr ist Abfahrt in Espoirlis.
Wir haben Freitag, unseren letzten Abend. Das wird schwierig und hart. Aber wenn ihr durch Tramontana wart, ist das denn bis Freitag wieder offen? Was weißt du was Genaueres? Weil man muss ja vielleicht dazu sagen, dass wir täglich mit den Hufen scharren, weil das Tramontana ist ja zumindest der Putsch von allen Seiten momentan gesperrt.
Das ist auch so, dass das die Leute, die dort oben wohnen in Escorca, die haben sich auch beschwert, also die Gemeinde Escorca, das ist um Juk rum, hat auch nachgefragt, warum denn noch nicht die Räumungsarbeiten beendet sind nach so langer Zeit. Und aber jetzt war es ja so stark windig und wir hatten diese letzten Wochen diese starken Regenfälle. Pinien haben flache Wurzeln und jetzt war es ja gestern ziemlich stürmisch. Da haben die einfach Sorge, dass ihnen die ganzen Pinien da auf die Straße knallen. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, dass sie das noch geschlossen haben.
Aber hast du Hoffnung? Weißt du mehr als wir?
Nee, es ist noch nicht offen. Nee, aber wir fahren da Esporles Valdemossa, dann fahren wir Deia, Soya runter über den Soya-Pass rüber und dann fahren wir Bunyola, machen da unseren Coffee-Stop und dann fahren wir wieder zurück. Also es ist so eine ganz freundliche Runde.
Wenn du Erfahrung mit Engländern hast, wo ist denn der Unterschied zwischen deutschen Fahrradtouristen auf Mallorca und englischen Fahrradtouristen? Außer ist die Sprache. Gibt es da irgendwas, was sie unterscheiden? Und dass sie vielleicht reflexmäßig links fahren oder so, aber
die treten also andersrum. Sie sind, was unterscheidet sie? Also der Spaß am Sport ist schon mal da. Auch wie ihr haben die unheimlich viel Humor. Also ich bin immer erstaunt, was sie für Humor haben. Fahrradtechnisch würde ich sagen, wenn man sie so sieht, mehr so nicht jetzt in meiner Gruppe, sondern wenn ich die Leute so sehe, fahren sie in der Gruppe total chaotisch. Das ist das, was mich total irritiert bei Engländern, wenn man jetzt so pauschal sowas sagen kann. Und die Gruppen, die ich fahre, das sind ein bisschen Senioritos. Also die sind immer so ganz, das ist immer alles ganz korrekt. Ich meine, ihr seid auch korrekt gekleidet, aber das wirkt immer, ich weiß auch nicht, entweder haben sie gerade die ganz allerneuesten Shirts an und die ganz neuesten Socken und es ist alles immer super perfekt. Also auch die Fahrräder und auch von der Preisklasse, denke ich. Und das ist nicht durch Sponsoren, sondern das ist einfach so im Normalstil England dabei. Den Stil der Engländer, den ich jetzt fahre. Da gibt es sicherlich auch noch andere.
Nee, aber hätte ich jetzt auch so getippt, dass die Engländer so letzten 10 Jahre irgendwie so, gerade was, wir saßen heute in Polenza am Hafen und haben so ein bisschen Leute geguckt, Sonne hat geschienen und also da lief Instagram einmal durch, ne? Also da war also vom Feinsten alles und meine Theorie war auch so, dass der Engländer doch, das ist dann noch so ein bisschen mehr Hip-Sport. So
und modern, es gibt auch so einen elitären, elitärer Sport und sie wollen es auch immer noch eine Stufe mehr machen, also wenn jetzt der 312er ist ja auch mal aus einer Idee geboren. Ich meine, das ist auch von den Engländern gekommen. Jetzt ist es so eine Massenveranstaltung geworden. Jetzt bildet sich da schon wieder irgendeine neue Sache raus. Also
400 Mallorcas jetzt Mode, ne?
Die machen jetzt so ihre, ich kriege das immer nur mit, ja, dass die jetzt schon wieder was trainieren oder die machen sowas wie 312, alles auf Gravelbike. Also sie wollen immer, was dann zu sehr Masse ist, es ist dann nicht mehr so interessant, sondern dann wird wieder was Neues kreiert.
Muss ich Engländer werden?
Tragen die, Rafa kommt doch aus England, oder?
Ja, selbstverständlich.
Tragen die da wahrscheinlich viele Rafa oder was ist die Marke der Engländer?
Rafa, Isadore.
Also, ja, es gibt hier so ein, Rafa ist ja, es gibt ja auch einen Laden in Palma von Rafa und das ist
kennt
so ein,
der Jupp sehr gut.
Waren wir schon drin, ja.
Zweimal. Ja, ist auch so eine Community, die bieten das auch an, man kann also da Mitglied werden. Muss man so eine Jahresmitgliedschaft oder Monatsbeitrag, ich glaube, es ist eine Jahresmitgliedschaft und dann kriegst du auch ein Shirt und dann machen die am Samstag auch immer so Ausfahrten, also die haben verschiedene Runden, die sie drehen und wenn du da Mitglied bist, dann kannst du da halt mitfahren und das ist auch ziemlich hip hier bei den Mallorquinern im Rafa-Team mit dabei zu sein, ja, es ist so eine, ich würde sagen, so eine Modesache, aber ist gerade ziemlich angesagt.
Ja, mir auch, also der Laden ist ja absolute Mode, mit dem schönen Kaffee-Ecke da und die Radtrikots hängen da, dann kannst du Radrennen gucken und
ja, ich bin einmal, am Samstag bin ich da mal mitgefahren mit denen, boah, die haben mich so abgehängt, so bin ich noch nie über die Insel gebrettert, aber spätestens an Pojenza hoch zum Pass Femenias Richtung Juk, den ihr jetzt ja leider nicht fahren könnt, weil es da gesperrt ist, da sind die so abgezogen, aber die waren alle in dieser Rafa-Klamotten, alle gleich angezogen, nur ich hatte Philipps Bike-Team-Klamotten an. Ich kam mir ein bisschen blöd dabei vor und dann habe ich es auch den Hang nicht so gut geschafft wie die. Aber da ziehen die so, 30, 40 sind das. Wenn sie zu groß sind, splittet sich dann eine Gruppe ab und dann rauschen die über die Insel. Aber ihr könntet euch da auch einklinken mal.
Samstag habe ich schon was vor.
Da bin ich schon zum Weintrinken
verabredet. Ich muss auf die Koffer aufpassen. Ah, okay. Ich würde ja gern, aber Ja. Bei mir reicht es dann auch bei weitem nicht. Mhm. Ich kann mir das auch von weitem angucken.
Ja, ihr seid jetzt ja auch gut gerollert, ne? Diese Woche.
Ja, ich bin froh, dass Jupp mich mitgenommen hat. Es ist ja eine Ehre für mich, dass er sich auf mein Niveau herablässt.
Er hat Attacken gefahren, die seinesgleichen sie gesucht haben.
Und du hast sie überlebt.
Ich habe sie gerade noch überlebt.
Ja.
Mit dem Finger in der Nase hat er sie weggelacht.
Ja, nee, und nee. Und euer Team habt ihr mitgenommen, oder? Oder sind die an euch vorbeigelaufen?
Nee, wir sind mit Alban wieder heimgekommen, ja.
Also man muss den Jupp manchmal hier und da ermahnen, dass wir doch alle zusammen ankommen und dass wir doch zusammenfahren und dann kriegt man das schon hin. Ansonsten.
So schlimm ist es.
Sonst wird er immer noch fahren. Wenn ich Stopp sage, dann wird er immer noch fahren. Dann wird er irgendwo wird er in Kalaratiada rausfahren und durchs Wasser weiter. Dann wird er wahrscheinlich
bei Ibiza
rauskommen. So wie bei Ballermann 6, wo der mit diesem Jetski.
Der dreht.
Genau,
am Rhein dreht.
Genau. Musst du nur den Knopf drücken. So ist das bei dem beim Fahrradfahren. Du musst sagen, Jupp, stopp, langsam. Gestern hieß es so, gestern hieß es, der Jupp legt sich wieder auf den Lenker. Und dann wurde es schnell. So,
du bist dran. Gibt es Fragen?
Es dürfen nicht alle auf einmal. Martin, komm zu mir. Ich mach das schon mal, ja klar.
Aber denk dran, dass das Kabel irgendwann zu Ende ist.
Du musst so reinsprechen.
Ich kenn das mit dem Mikro. Sibylle, Frage, hattest du schon mal so einen Unfall, einen Crash, der richtig wehgetan hat? Oder bisher immer unbeschadet davon gekommen?
Tja, das ist, da muss ich jetzt auf Holz klopfen. Habe ich jetzt nicht. Hier ist alles irgendwie Plastik. Hatte ich nicht, nein. Gott sei Dank. Ist mir noch nicht passiert. Und ich hoffe auch, dass das ist ein Thema in unserer Familie. Wenn ich manchmal, ich habe natürlich viele Unfälle gesehen, muss ich auch sagen, in den 9 Jahren, jetzt nicht unbedingt bei Philips Bike Team, sondern auf der Straße, wie gesagt, letztens den. Und es gab auch schlimmere Sachen. Es gab auch Fälle, wo ich auch Erste Hilfe geleistet habe. Das macht einen, das stärkt einen in der Erfahrung und auch manchmal, gut, ich bin jetzt ja nicht mit den ganz schnellen Gruppen, das ist nochmal eine andere Herausforderung, ne? Weil ihr wollt ja fahren und ihr wollt ja ein bisschen Speed haben und ihr wollt da ja auch die Berge hoch und runter düsen und dann stichelt man sich auch ein bisschen gegenseitig an und das macht ja auch Spaß, aber man ist nicht alleine auf der Straße unterwegs und manchmal muss man dann auch, wenn die Stimmung dann zu engagiert ist, auch die Leute ein bisschen bremsen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und diese Unfälle, die man dann so sieht, die bestärken einen dann doch in seiner Führungssituation, dass man sagt, okay, aus bestimmten Gründen kann man einfach sagen, nee, Leute, das geht heute nicht. Wo man sagen würde, oh, stell dich doch nicht an, no risk, no fun. Und es gibt bestimmte Situationen, wo man sagt, nee, heute machen wir mal eine andere Tour oder das lassen wir mal sein oder wie auch immer. Genau, aber mir selber ist Gott sei Dank noch nichts passiert.
Wie viele Reifen hast du in deinem Leben schon gewechselt?
Tja, musst du mal den Werkstattleiter fragen.
Nee, du selber, nicht der
Werkstattleiter. Ja, nee, eben, weil, also einige.
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 Aus dem Bauch raus, vielleicht wird das irgendwann nochmal entscheiden. Was glaubst du so, wenn du dich richtig beeilen würdest? Wie lange brauchst du?
Also da macht ja, wie gesagt, Übung den Meister.
Deswegen, ja, genau.
In der meiner letzten Herbstsaison, oder war es letzte Frühjahrs- oder letzte Herbstsaison, hatte ich jeden Tag Platten und da bin ich auch die E-Bike-Gruppe gefahren. Und wir haben so E-Bikes, das sind so, ich würde sagen, so Treckerreifen, die drauf haben. Und
die gehen auch platt? Die sind doch meistens dicker und haben doch
hier unklappbar? Ja, die hatten auch die Stollen, wo ich auch gedacht habe, wow, damit kommst du ja überall durch. Aber das war ein Trugschluss, weil in diesen Stollen verfängt sich der Dorn oder das Glasstück oder der Stein und bohrt sich so richtig rein. Also das war eine ganz üble Erfahrung. Und da haben wir, es ist nicht so einfach, die auszuwechseln, weil das ist auch so ein Kraftakt. Der Mantel saugt sich an der Felge fest. Das musst du erstmal loskriegen von der Felge und du musst es nachher auch wieder so pumpen, so stark pumpen, kriegt man diesen Treckerreifen wieder aufgepumpt mit einer normalen
Mit so einem kleinen Ding, was du dabei hast.
Ja. Aber dafür hat man ja ein Team. Das musst du so lange pumpen, bis sich der Mantel wieder einpoppt in die Felge. Und wenn das nicht passiert, hast du nach einer halben Stunde wieder einen Platten, weil sich der Schlauch dann verschiebt und reibt. Das ist mir auch passiert und da habe ich also einige Platten gehabt. Aber das möchte man ja nicht, dass das einem passiert.
Definitiv.
Genau, also ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt meinen ersten Platten, wird wahrscheinlich jetzt in dieser Saison wieder länger dauern.
Klar.
Und wenn du den dann wenn das dann ein paar Mal wieder gemacht hast, geht es wieder schneller. Aber es hängt auch davon ab, wie hoch die Felge ist.
Ne, wenn oder ihr mit, ready. Kann ich dir ein Lied von singen? Also
wenn ihr also, wenn ihr natürlich mit die Felgen immer größer werden, dann wird es auch immer schwieriger, da diesen Reifen zu wechseln.
Ja.
Ja. Ja, und wie macht ihr das?
Ja, ich bringe die meistens manchmal weg. Also
ja, also
gibt da Geschichten, dass ich da mehrere Reifenheber.
Letzte Woche hatte ich eine Gruppe und am Freitag hat mein Kollege meine Gruppe übernommen und ich war so froh, wow, Woche ist super gelaufen, nichts passiert, kein Platten und nichts. Und prompt hatten sie, am letzten Tag hatten sie dann doch einen Platten und dann schrieb er mir nur so, da meinte er, und wir haben es doch tatsächlich geschafft, alle, wie nennt man die denn, Wagenheber nicht, Reifenheber. Sondern Reifenheber abzubrechen.
Ich bin da voll bei. Wie sagt die Jugend, ich fühle das.
Genau, das ist natürlich dann dumm gelaufen. Das sollte nicht passieren. Also irgendwie kriegt man dann hin, dass die Dinger wieder drauf sind.
Kann man vielleicht vorwegnehmen, die hören jetzt alle mal weg, wir werden das mal an unseren Teilnehmern testen, wie lange die brauchen, um Reifen zu wechseln. Deswegen dachte ich, du kannst jetzt so eine Minutenzahl sagen, damit wir hier so eine Benchmark haben.
Rennradreifen
mit Schlauch.
Mit Schlauchreifen.
Top Material, Minuten. Alles dabei.
Zwei Minuten?
Zwei Minuten ist schwer. Rausnehmen.
Frag lieber Daniel. Also bei meiner Gruppe, da sage ich immer, Leute, setzt euch mal ruhig hin hier am Rand, damit nichts passiert.
Also wir hatten
und dann wollen Platten, wir mal in Ruhe rangehen.
Der war beschäftigt mit Luft holen und
und Essen.
Und Essen. Und Reifen. Die wechselt dahin, wo bist du? Ach komm, mach mal selber.
Wir haben ihm aber noch die entscheidenden Tipps gegeben.
Genau, wir haben von, also ja, wichtig, ne?
Da wurde ein bisschen fuchsig.
Von außen zu erklären, wie es geht, ist.
Also, es ist immer so eine Sache, wenn man da jetzt allein. Ich ist noch nie die Situation gestellt, außer bei diesen E-Bikes. Das fand ich echt ein bisschen schwer, weil da wusste auch keiner, konnte mir keiner helfen. Aber normalerweise, wenn du einen Platten hast und du bist in einer Gruppe unterwegs, weißt du, der eine baut schon mal den Schlauch ab, weißt du, das ist alles eine Teamarbeit.
Bei uns ist ja
da steht jetzt keiner dazu und sagt, na, bin ich mal gespannt, Sibylle.
Genau so wird es nämlich übermorgen aussehen. Genau so, was du gerade gezeigt hast. Wir haben Mittwoch,
Donnerstag.
Morgen machen wir? Oh, okay, alle Nächsten bis Freitag, aber ich habe gelogen. Ist Donnerstag. Also morgen wird hier Reifenwechsel-Session stattfinden.
Richtig.
Ja, es gibt mit aber Stoppuhr. Auch Werkstatttipps, ne? Wird das nicht hier auch angeboten in Alcudia?
Ja gut, das ist ja nicht unser. Wir müssen ja nur stoppen. Und ich würde mal sagen, sind zwei Minuten?
Ist das? Ja, ich schätze mal zwei Minuten, wenn man Gas gibt.
Raus, rein.
Kann man schaffen. Ich weiß also nicht, ob das Kette jetzt auf meiner Liste wäre, aber könnte man
okay,
schaffen.
Okay, bei uns, wir machen hier nur Reifen.
Also ist aber Kette entknoten, glaube ich, dauert länger.
Das habe ich das nicht gehabt. Das
hatten wir auch schon
die Woche. Wir hatten eine Kette verknotet, die war quasi einmal über dem Kurbelarm und dann aber nochmal.
Und nochmal.
Und nochmal.
Genau, einmal um den Kurbelarm und nochmal.
Und nochmal. Habe ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Ich wusste der Party auch nicht, wie das gemacht hat.
Und habt ihr das entknoten können, ja?
Ja. Wir haben das also mit Hinterradausbau. Es gab so sinnvolle Tipps, wie so ein Schaltwerk abbauen. Guck mich nicht so gut an. Ich wollte die Kurbel abbauen, war genauso gut. Wir haben es aber hinbekommen. Der Ingenieur hat mal gezeigt,
ja, dass er nicht nur drei Zuschauer. Dann klappt es ja meistens.
Ich habe zwei besser. Räder gehalten. Ja. Ich habe eine tragende Funktion. Egal, also sagen wir mal, zwei Minuten wird so für morgen die Benchmark sein.
Ja, das ist sehr hoch gesteckt, das Ziel. Aber ihr könnt, man kann das ja, man kann das ja.
Pumpe.
Aber 8 bar.
Ah, okay.
Ja, 8 bar.
Und kein Rad außen reinbauen, das lassen wir auch weg.
Nur Laufrad,
genau. Nur raus, rein, 8 bar.
Ich muss das aber nicht machen, ne? Das macht ihr dann,
wenn oder? Du morgen Lust hast, das zu machen.
Ne, das schaffe ich nicht in zwei Minuten.
Ich glaube ja, also guck dir das an, schaffen die das in zwei Minuten hier?
Ja, das kann mir vorstellen.
Guck dir das an, sind da kräftige Unterarme dabei?
Also alles nur, erfahrene nur rote. Fahrradfahrer.
Sind, genau, nur rote. Ja, aber das war der einzige Unfall bei uns, ne? Sonnenbrand.
Ja.
Wir haben einen, der heißt jetzt Andreas, weil der einfach
die Arme rot hat.
Und die Beine.
Die Arme hält, ist halt wie Andreas Kreuz.
Ja, okay.
Ja. Also wir haben, nee, sie haben zwei, der ist ein anderes, der niemals. Wir haben zwei Leute, die seit einer Woche Langarm fahren, bei schönstem Wetter, einfach aus Gründen.
Ja. Die mit Armlingen fahren. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Keiner mehr. Hast du noch was auf dem Zettel?
Habe ich noch was auf dem Zettel aus der Vorbereitung? Ich bin immer noch ein bisschen beleidigt, dass wir uns hier unsere
deswegen Begrüßung. Hast du jetzt die letzten 10 Minuten. Darfst du aufholen.
Ich darf jetzt alleine. Okay, also erstmal begrüße ich dich, Sibylle. Hallo, sehr schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ist total toll. Ich hätte dich auch gerne richtig begrüßt. Ich hätte auch gerne mein Gegenüber schön begrüßt.
Kannst
aber
jetzt.
Wir haben die schwierigste Phase im Jahr. Wir sehen uns jetzt eine Woche am Stück. Danach
müssen wir Ruhe
in Exerzitien gehen. Ich auch.
Ihr macht immer Monatsausgaben, ja? Also dann habt
zwei,
ihr dann
alle zwei Wochen.
Ah, oh, dann
und dazwischen,
habt ihr
dazwischen
Tage
ist ein ja. beidseitiges Kontaktverbot mittlerweile.
Ja,
und ich habe noch so einen so Hall von der Kloschüssel die Nacht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich war schlecht.
War echt.
Nach einer Woche hier brauche ich immer zwei, gehe ich dann auch mal zwei Wochen ins Kloster.
Exerzitien. Ja. Drei Rosenkränze beten.
Das Schweigekloster oder
ja, da wird zwar ein bisschen Ruhe wieder einkehrt, aber.
Genau.
Ja.
Auch für den anderen ein bisschen beten und so, das ist.
Ja, danken, ne? Vor allen Dingen auch.
Alles nee, danken, dass es ja. vorbei ja. ist mit uns. Und nach Kraft beten für die zukünftigen Aufgaben und so. Aber nein, auf dem Papier mögen wir uns.
So sieht's aus. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in jemanden, der von Deutschland nach Mallorca ausgewandert ist, der Radlguide ist und ja, mal so ein bisschen hinter die Kulissen hat schauen lassen.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also weiter mit euren Sendung und ich wünsche euch vor allen Dingen viel Spaß weiterhin beim Fahrradfahren und dass ihr das so weiterhin so fröhlich auch den anderen Menschen nahebringen könnt.
Dann hoffen wir, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Mal gucken.
Ja, würde ich mich freuen.
Ja, auch von mir danke, dass wir ja, dich hier in unserer Mitte hatten und natürlich, ich kann mich dem Jungen sagen, hoffentlich nächstes Jahr wieder, das geht hinter mir, der da links und die da rechts hinter mir, die ist glaube ich da auch entscheidend. Da müssen wir uns gut mithalten. Wenn die zufrieden sind, dann, wenn du dich nicht ganz so über uns beschwerst, dürfen wir vielleicht wiederkommen.
Ja, ich so. Glaube, da, dem steht nichts im Wege.
Ah, frag meine Rezeption.
Oh,
da
okay.
gab es Beschwerden gestern. Zwei oder drei Zimmer weiter war heute Morgen ein Brief unter der Tür mit bitte an der Rezeption melden.
Ja, aber er hat das sehr schön abgewickelt mit den Worten, das war ein großes Missverständnis.
Und hat direkt gesagt, unsere Zimmernummer,
und die wäre dann auch laut gewesen. Also hier ist, ne, also das sind, das gibt es morgen am Rad zurück. Der trinkt doch nur Cola irgendwie. Es ist,
ja.
Okay, nee,
wir
aber
haben
das
gestern noch Überstunden gemacht auf dem Balkon.
Oh.
Haben wir mal ja. die ganzen wichtigen Sachen vom Tag besprochen.
Ja, es gab auch kurzweilige Ideen, glaube ich, einen Chor zu gründen. Also, also es wurde auf jeden Fall in, ich weiß, ich kenne mich da nicht mit aus, aber es wurde auf jeden Fall Herbert Grönemeyer, also offensichtlich sehr viel Ruhrpottler hier. Also es wurde, Bochum wurde instinktiv, also vom Innersten wurde Bochum!
Ja.
Ich will es nicht weitermachen, ich komme aus dir und so. Wurde also sehr textsicher, also muss man sagen, da wurde nicht hat sich auch, also ich glaube, die Gegenüber auf der anderen Straßenseite
haben
mit dem Hall, ich saß zwei Zimmer weiter und lustig war, dass dann die anderen Hotelzimmer, also ich habe vier Köpfe gesehen, wo die Tür aufging und so hochgeguckt haben, haben sie aber nicht getraut, was zu sagen.
Aber applaudiert nachher.
Nee, das war der Typ mit der Taschenlampe, der mich dann applaudiert hat. Habt ihr gut gemacht.
Ja. Ich sehe dich heute auch
ich seh alleine
auf dem Balkon.
Da. Wo ist eigentlich meine Musikbox?
Die ist wieder bei uns.
Ist sie wieder bei uns? Dann ja. spiele ich gleich Männer oder so von Bochum. Alleine.
Alles klar.
So, mach mal einen Deckel zu, Sack zu.
Du hast ja mal das letzte Wort.
Und dann fang an.
Ich bin durch.
Willst du noch was sagen?
Also, alles Gute euch wünsche ich für die nächste Zeit.
Danke dir. Und dann sage ich Tschüss und du wie immer das letzte Wort.
Ich freue mich auf ein Bierchen mit dir gleich an der Theke. Hat Spaß gemacht, lieber Jupp. Danke, dass du da bist. Vielleicht trinken wir noch was zusammen. Ja, und ja, an alle anderen, morgen Marathon. 170 Kilometer. Strahlender Sonnenschein. Also an alle, die das nochmal hören. Und vielleicht hören wir uns ja auch später, wenn wir das veröffentlichen. Wir haben Sonnenbrand. Wir sind jeden Tag kurz gefahren. Es ist, in Deutschland schneit es. Das muss man sich nochmal vor Augen finde ich schön hier, ne?
Ja.
Und in dem Sinne, gute Nacht, schlaft schön und danke, dass ihr da wart. Tschüss!
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.